Plätze frei. Oder soll ich meinen Kanzel dahin bringen? Das kann man ganz, ganz gut wenden, ja? Dann bringe ich Kanzel dahin, dann. Und die Hinteren werden sofort vorne und vorne werden sofort hinten, wie in der Bibel steht. Also, wolltet ihr, oder lassen wir für diejenigen, die zu spät kommen, damit wir sehen, wer zu spät kommt. Okay, gut, dann ist auch gut. Kann man so ein bisschen erziehen, ja? Ich habe gedacht, dass nur unsere Gemeinde heißt Gemeinde Viertel nach. Ich habe es verstanden, dass eure Gemeinde heißt auch Gemeinde Viertel nach. Das heißt, Viertel nach sind alle da. Bis Viertel nach sind alle da. Schön. Also ich sehe auch neue Gesichter, die gestern nicht dabei waren. Das ist natürlich, von einer Seite ist gut, von anderer Seite ist schlecht, weil ihr nie gehört habt, was wir gestern gesprochen haben. Und Seminar ist aufbauend. Normalerweise ist dieses Seminar für Freizeiten vorgesehen. Das heißt, Vormittag sind 2 Stunden Bibelarbeit, danach ganze Tag reden, also kann man besprechen, verdauen, vielleicht Fragen beantworten und abends so eine Fragenrunde oder Austauschrunde. Und so ungefähr sollte funktionieren. Das heißt, dass die alle dabei sind. Am ersten Tag, am zweiten Tag und am dritten Tag. So, wir haben gestern Teil 1 schon besprochen, für diejenigen, die nicht da waren. Wir haben festgestellt, dass Gott die Ehe gegründet hat mit gleichem Ziel. Mit welchem Ziel? Es gibt noch 3 Ziele. Erschaffung der Menschen, Rettung oder Rettung der Menschen und Gründung der Ehe haben alle gleiche Ziel. Gleiches Ziel. Welches? Ähnlich, Jesus ähnlich zu sein. Ja? Das heißt, Gott hat damals Menschen erschaffen und hat gesagt, ihr sollt hier regieren. Die Erde gehört mir. Das ist nicht teuer. Gott hat die Erde nicht für Menschen erschaffen. Er hat Menschen für die Erde erschaffen. Wenn er Erde für uns erschaffen hätte, warum sterben wir ständig und die Erde bleibt? Das ist jetzt andersrum und dieses Denken ist heute sehr verbreitet im Christentum. Alles ist für mich. Nein, alles ist für ihn und die Erde ist für ihn und du lebst. Er hat die. Heute ist ein sehr schöner Tag. Wisst ihr, warum heutiger Tag sehr schön ist? Weil du lebst. Viele Menschen sind gestorben in dieser Nacht. Millionen Menschen sind gestorben in dieser Nacht und du lebst. Und wenn du Jesus noch kennst als dein persönlicher Retter, dann ist dieser Tag noch schöner. Unabhängig davon, was in deinem Leben passiert. Du kannst immer Gott danken, dass er dir Leben geschenkt hat. Dass er dir, ich weiß nicht, wie man hier umstellen kann. So, geht so? Geht so, oder? Irgendwie weiß ich, weiß es nicht, wie das geht. Und wenn du weißt, dann komm und mach. Ich kann damit nicht umgehen. Wenn ihr wisst, wie das man angestellt sein kann, dann kommt bitte und mach. Wir haben eine andere Nudel auf unseren Ohren. So siehst du jetzt. Oh, und ihr wollt, dass ich allein das schaffe und nicht sehe. Zu meinem Geburtstag dieses Jahr. Ich habe übrigens gratuliert einander zum Geburtstag. Aber was hat Geburtstagskind gemacht? Wofür gratuliert ihr? Ich kann mal zum Beispiel, wie heißt du? Wenn Oliver guten Abschluss kriegt, ja, der hat gearbeitet, der hat gelernt, der hat Mühe gegeben, vielleicht nicht geschlafen, dann hat er guten Abschluss bekommen, dann gratuliere dir zum guten Abschluss. Wenn zum Geburtstag, was hast du gemacht? Was habt ihr? Gar nichts. Ich habe dieses Jahr meine Mutter gratuliert zu meinem Geburtstag. Wisst ihr womit? Ich habe gesagt, Dankeschön, dass du mich nicht abgetrieben hast. Sie guckt auf mich. Ich bin so ein bisschen verrückt. Ja? Aber das war selbstverständlich damals in Sowjetunionszeiten. Findet man irgendeine Frau, die nicht gläubig war und keine Abtreibung gemacht hat? Findet, versucht mal zu finden. Meine Mutter hat mich, vor ein paar Wochen habe ich gefragt, hast du in deinem Leben schon Abtreibung gemacht? Sie sagt, selbstverständlich. Was selbstverständlich für mich ist. Deswegen, ich habe verstanden, meine Güte, wenn ich lebe, das ist so ein großes Geschenk Gottes, dass er mir einfach Leben geschenkt hat. Und meine Mutter hat mich nicht abgetrieben damals. Ja? In Amerika kann man bis 7. und 8. Monat abtreiben. Wisst ihr das? Es gibt so ein Salzabtreiben, heißt das. Das wird Salz eingefüllt und Kind trinkt dieses Salz und dann verbrennt sich von innen und dann von außen. Und dann wird rausgeholt. Und bis 2002, wenn er lebendig trotzdem rausgenommen wird, die haben ihn getötet. Bis 2002. Präsident Bush hat im Jahre 2002 Gesetze erlassen, die dürfen, wenn man ein Kind lebendig nach der Abtreibung kommt, der muss am Leben bleiben. Bis 2002. Heute, deswegen, wenn du sitzt und lebst und atmest, das ist schon so ein großes Geschenk Gottes. Und wenn du verheiratet bist und dein Mann bist, deine Frau ist Gnadengeschenk Gottes. Gott aus Gnade hat dir deine Frau geschenkt. Wofür? Haben wir gestern gesprochen. Vielleicht diejenigen, die heute erst einmal hier sind, wisst ihr, was hier ist? Ich glaube nicht wirklich. Ne? Also er, Egoist, heiratet Egoistin. Haben wir so übersetzt. Oder Egoistin heiratet Egoist. Ja, und der Herr muss man durch Herr ersetzen. Und das heißt Egoist, Herr, Egoistin. Nur so kann eine Ehe funktionieren. Und nur auf Deutsch kann ich mal sowas machen, in anderen Sprachen. Schaffe ich nicht irgendwie mit diesen. Und Ex heißt extrovertiert oder extravert, wie ich sage, introvert, extrovertiert, introvertiert, alles nach außen, alles nach innen. Und in der Ehe meistens sind die beiden vereint. Also ich habe mein Leben, und gestern haben wir auch festgestellt, nie zwei Extraverten und zwei Introverten in einer Ehe gesehen. Weil wenn zwei Extrovertierten zusammenkommen, die bringen einander um nach einer kurzen Zeit. Und zwei Introvertierten schlafen einfach ein. Wisst ihr, wie wir gestern gesessen haben, abends unterhalten haben uns bei Morlands? Wir reden mit Judith, so halb eins Nacht, also wir sitzen zu dritt, ja? Jakob sitzt, ich sitze und Judith. Wir reden und sind voll Geist und dann voll dabei, voll Energie und dann gucke ich auf Jakob, er sitzt so. Ich sage, siehst du? Und wenn noch einer sieht, dann bringen wir einander irgendwann um und die schlafen einfach ein und sterben, einschlafen und einfrieren für immer und ewig. Ja, das ist. Und deswegen, Gott nimmt zwei unterschiedliche Menschen und tut sie zusammen. Warum? Damit sie einander helfen. Zwei Extroverten können einander nicht helfen. Sie bringen einfach einander um. Du sollst machen, so wie ich gesagt habe, und fertig. Ich kann das nicht, du sollst tun, was ich sage. Und dann, ja, und dann nimmt man Geschirr und redet man weiter, ja? Oder Töpfe und weiß nicht. Und Introverten sagt, ich rede mit dir nicht, ich auch nicht, fertig. Einer sitzt im Schlafzimmer und andere im Wohnzimmer. Und dann schlafen die da ein und irgendwann wachen die auf. Und, ach ja, wer bist du? Ah, mit dir rede ich nicht. Und so weiter. Und die in diesem Zusammenhang, die können einander helfen, weil er hilft. Und sie hilft. Bei uns ist so, ich bin so mehr energisch, meine Frau ist mehr, sag mal so, sie will immer schlafen, ja, und ich will immer irgendwo gehen. Und schleppe ich schlafende Frau mit. So, sie sagt, sie kann ganz gut um 9 Uhr schlafen gehen. Bei mir fängt das Leben an um 9 Uhr abends, ja. Und sagt, ah, ich will schon schlafen. Ah. Genauso andersrum, 20 nach 6 stehe ich schon auf, sie schläft noch. Ja. Warum? Und dann versuchen wir einander zu helfen. Ja? Und so haben wir gesagt, was möchten wir helfen? Ich helfe meiner Frau, mehr Charakter Christi zu bekommen. Und sie hilft mir. Und dann haben wir auch gesagt, wenn du was tust, wenn du was sagst, mit welchem Ziel tust du das? Möchtest du wirklich, dass man, willst du wirklich jetzt deiner Frau helfen jetzt? Oder du hast ein anderes Ziel. Wenn du ein anderes Ziel hast, egal was du tust, egal was du sagst, du wirst daneben liegen. Und da kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Welcher zweite Punkt ist Teil 2 bei uns? Woher kommen Konflikte in der Ehe? Also ihr hört jetzt alles toll, ne? So soll funktionieren. Wieso funktioniert das nicht? Oder gibt es jemanden hier, der sagt, wie lange seid ihr verheiratet? Ja. 45, ich bin 47. Herzlichen Glückwunsch. Ja, habt ihr gute Ehe? Nie Konflikte gehabt, nie Streitigkeiten, nie Reibungen.
Niemals im Leben, seit 45 Jahren. So, wenn die Leute schauen und solche Ehen, 45 Jahren, und dann sitzen die Jungen und denken, oh, schön, 45 Jahren, ich möchte auch mit meinem Mann oder mit meiner Frau 45 Jahre lang leben. Aber wie viel habt ihr schon durchgelebt? Oder nicht? Oder war alles gut? Oder zwei Einschläfer? Nee. Ich glaube nicht, oder? Habt ihr schon was erlebt, oder? Also nur wenn einer redet, dann funktioniert der. Ja. Ist ja auch richtig so. Wenn beide reden, dann ist, so, ist nicht mehr Dialog. Richtig, Konflikte. Als ich mich vorbereitet habe, ich habe Folgendes für mich, sag ich mal so, entdeckt. Das ist das aktuellste Thema für alle Eheseminare. Oder nicht? Also ihr seid alle ledig, richtig? Na, du bist verheiratet. Wo ist deine Frau? Darf ich fragen? Also gut, aber du hast eine Frau. Gläubig? Dann bist du auch glücklich. Ja? Das ist übrigens, wenn du eine gläubige Frau hast, dann hast du Grund, jeden Tag Gott Danke zu sagen. Einfach dafür. Wenn du guckst und deine Frau dein Leben kaputt macht, ja, und will nicht machen, was du willst, du sagst danke dir, dass sie gläubig ist. Allein deswegen, dafür kannst du Gott jeden Tag danken, dass sie gläubig ist. Ja. Vielleicht nicht so, wie du willst. Nicht so gläubig. Also nicht so qualitativ gläubig, wie du es willst. Jetzt bitte nehmt Kugelschreiber. Vielleicht habt ihr nicht, dann haben wir da stehen, Kugelschreiber und hier liegen. Braucht ihr Kugelschreiber? So, Wiedersehen macht Freude, heißt bei mir. Also am besten, dass ihr beide, brauchst du auch Skript? Deutsch, Russisch? Egal, gibt es hier nicht, entweder Deutsch oder Russisch. Da Deutsch ist egal, gibt es nur egal, Russisch. Gibt es nur egal, Russisch. Da. Möchtest du, das ist so, wenn man einen Mann gefragt wird, willst du Gulasch mit Fleisch oder mit Erbsen? Du sagst, egal, gib mir mit Fleisch. Egal, gib mit Fleisch. Ja. So, Frage. Schreibt bitte eure Antwort auf die Frage, wo die Ursache für Konflikte liegt. Wer ist schuld oder warum entstehen Spannungen und Konflikte eurer Meinung nach? Denkt jetzt an eure letzte Konfliktsituation. Muss nicht sein, dass du in der Ehe bist. Wenn du ledig bist, du hast ja auch irgendwann Spannung gehabt. Wenigstens mit Eltern. Ja? Und dann irgendjemand ist schuld, oder? Also woher kommen die Streitigkeiten und Konflikte? Wer ist schuld in deinem Konflikt, in eurer Spannung? Kannst einfach für sich schreiben, kannst mal schreiben und Nachbarn nicht zeigen. Ja? Überleg mal, denk mal einfach an letzte Konfliktsituation. Vielleicht war auch nichts, aber irgendwelche innere Spannung hast du auch gespürt. Ich sehe schon manche, die nie Konflikte gehabt haben, die schreiben nichts. Es wäre gut, wenn Eheleute beide ein Skript bekommen, ja, so Ehemann und Ehefrau. Ich weiß, dass die Ehefrauen, die mögen schreiben und Ehemänner ließen sie schreiben. Ja. Habt ihr geschrieben? Ich weiß nicht, wie bei euch, ich habe viele Konfliktsituationen in meinem Leben. Heißt nicht, dass jedes Mal ein Konflikt ausbricht. Gut, dann gehen wir weiter. Die Antwort auf die Frage, warum entstehen Konflikte in der Ehe, ist einfacher, als wir es uns vorstellen können. Wenn Christus nicht die Mitte in allen unseren Überlegungen, Gesprächen und Beziehungen ist, entstehen automatisch Spannungen und Konflikte. Jetzt stellt mal vor, du bist jetzt oder ihr seid jetzt in einer Situation und entsteht langsam ein Konflikt. Also irgendwelche Spannung und so. Und dann redet ihr miteinander, meistens mit Worten. Und dann redet ihr miteinander und wird spannend und spannend und spannend. Und plötzlich, wirklich, erscheint Jesus leibhaftig. Erscheint und stellt sich dazwischen. Was passiert weiter? Geh weg, ich bin nicht fertig. Da kannst du mal bitte, Moment, ich bin nicht, ich muss erst mal zu Ende was sagen. Wie wird weiter Konflikte verlaufen? Ich glaube mal, wird sofort aufgelöst, oder nicht? Und dann guckt er uns an mit voller Liebe und sagt, naja, was willst du jetzt erreichen? Und was willst du jetzt erreichen? Bestimmt wolltet ihr mich verherrlichen jetzt in dieser Situation. Ich habe an dich überhaupt nicht gedacht. Das ist das Problem, weil du an mich nicht gedacht hast, wird er uns sagen. Weil du jetzt an dich selbst gedacht, an dein Wohl dich gedacht hast, damit dir gut geht. Ich bin würdig, oder nicht? Weil du an mich nicht gedacht hast. Glaub mal, wird er mir auch sagen. Ich weiß nicht, wie bei dir der Fall ist. An dieser Stelle können wir unser Thema eigentlich schon abschließen. Allerdings müssen wir, um diese Aussage zu verstehen und in die Praxis umsetzen zu können, uns zuerst mit der Schrift befassen. Wir möchten nicht nur wissen, wie Konflikte entstehen, sondern wo die Ursache für Konflikte liegt und wie man sie lösen kann. Also habe ich richtig verstanden, dass die deutsche Version gibt es nicht mehr, ne? Okay. Erstens, die Ursache der Entstehung der Konflikte. Was machen wir jetzt? Ich möchte, dass wir heute zwei Bibeltexte nehmen. Und deswegen wäre gut, wenn du deine Bibel dabei hast, weil wir werden auch Kontext anschauen. Das ist ja gut, wenn du siehst und hörst, ist auch richtig, in der Bibel steht, dass die Glaube kommt von Hören und Hören vom Wort Gottes und Wort Gottes kommt von Predigt und so. Das ist ja auch alles richtig und gut. Bedenk nur, nicht alle Leute konnten lesen und eigene Bibel gehabt haben. Ja? Das ist natürlich schön, wenn du auch eigene Bibel hast. Wenn du Bibel hast, schlag sie bitte auf. Wir werden im ersten Teil werden wir Jakobusbrief behandeln, im zweiten Teil werden wir Epheserbrief behandeln. Und das, glaube ich, sehr wichtig ist, dass wir auch Kontext anschauen können. So, da steht Jakobus 4,1-6 schon bei Titel. Da können wir jetzt Jakobusbrief Kapitel 4 schon aufschlagen. Das ist vor Petrus. Kapitel 4 Jakobusbrief. So, schaut mal, wie man vierte Kapitel beginnt. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Gute Frage, ne? Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Woher kommen die? Ihr habt doch Antwort geschrieben, ja? Also da steht in diesem, jetzt schaut mal, ihr habt, ich hoffe, dass ihr schon geschrieben habt, woher kommen die Konflikte, Streitigkeiten, wer ist schuldig und so weiter. Und jetzt stellt Jakobus die gleiche Frage an uns. Woher kommen die? Naja, ich habe doch geschrieben, du kannst mal lesen und wissen, woher kommen die. Also das ist eine rhetorische Frage. Woher? Das vierte Kapitel des Jakobusbriefes beginnt mit einer wunderbaren Frage. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Es ist doch klar, woher. Oder ist nicht klar, woher? Ist uns nicht klar? Lies mal eure Antworten. Von unerwarteten Situationen, von unbequemen Menschen, die uns ständig quälen, von Vorgesetzten und Arbeitskollegen, von der Ungerechtigkeit, die wir erlebt haben, von ungehorsamen Kindern, von Ehemann bzw. Ehefrau, der oder die niemals machen will, was ich von ihm oder von ihr verlange. Ist das nicht klar, woher Konflikte kommen? Was für eine Frage. Woher kommen die Konflikte? Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Das ist doch klar, oder? Was haben wir gestern gesagt? Wofür ist die Ehe da? Probleme zu lösen, die allein nicht gehabt hätte oder so, ja? So, was haben wir gesagt? Muss ich jetzt selbst lesen. Die Ehe ist dazu da, Probleme gemeinsam zu lösen, die man alleine nicht hätte. Na klar, meine Frau ist die Quelle, oder? Kämpfe. Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten? Wir haben ein großes Problem, wir haben nur Übersetzung. Das heißt, das ist ja gut, dass man Bibel auf die deutsche Sprache übersetzt ist. Aber gleichzeitig ist ein großes Problem, weil Übersetzer sitzt und denkt, welche Wort von 8 soll ich mal jetzt hier schreiben? Ich kann nicht alle 8 jetzt schreiben, dann wird keiner was verstehen. Und deswegen manche Worte, die haben die haben größere Feld, die haben, kann man so ein Spektrum, wie du dieses Wort, damit du dieses Wort verstehen kannst oder Aussage verstehen kannst, muss man gucken, wie kann man anders dieses Wort übersetzen. Und dieses Wort, was man hier und bei uns, in meiner Bibel, in deiner auch steht Kämpfe und Streitigkeiten oder was anders. Kriege steht, wer liest Luther? Elberfelder oder welche? Elberfelder, Kriege. Kriege und Streit. Kriege steht. Und das ist ja gut. Ich hab Bibelsoftware, clever, das ist wirklich clever, Software ist sehr clever, kostet 20 Euro, 1999, gar nichts, aber viel clever dafür, also für dieses Geld ist sehr schlau, diese Software. Und da lese ich sofort für Übersetzungen, also parallel. Wenn ich in deinen Text lese, dann lese ich sofort für Übersetzungen. Und wenn du vier liest, dann, aha, und in deinem Wort ist teilweise bei alle vier unterschiedlich übersetzt. Nur aus Übersetzungen kannst du mal schon entnehmen. Jetzt stellt mal vor, Kämpfe oder Kriege. Aha, haben wir schon was. Feindliche bzw. kriegerische Atmosphäre, Spannung, Erwartung von etwas Gefährlichem. Wenn die Spannung in der Luft spürbar wird. Woher kommen solche Situationen in eurer Ehe? In Beziehung zwischen Kindern und Eltern? Zwischen Freunden? Zwischen Studenten? Und so. Woher? Wisst ihr, warum Jakobus jetzt redet oder nicht? Was ist für eine kriegerische Situation? Es ist noch kein Krieg, aber Spannung ist so hoch, dass wenn du jetzt ein Wort sagst, da kannst du ein Puff auslösen und nicht mit der Zeit weiß ich, was passieren kann. Ja, von Anfang des Lebens weiß ich nicht, sag mal etwas, und nach 20 Jahren weiß ich ganz genau, wenn ich dieses Wort jetzt bestimmte Situation sage, was nachher passieren wird. Ja? Hat meine Mama mich abgeraten, dich zu heiraten. Schade, dass ich sie nicht gehört habe. Haben sie nicht gehört. Hä? Was passiert nachher mit meiner Frau? Und sie sagt, naja, du bist auch nicht super tolle Gläubige. Ich zweifle überhaupt, dass du gläubig bist. Und dann? Wisst ihr, was nachher man bekommen kann? Vermutet ihr oder vermutet ihr nicht, welche Antwort meine Frau mir verpassen kann? Schade, dass wir Christen sind und ich mich nicht scheiden lassen kann von dir. Was kann ich jetzt sagen? Sag mir. Merkt ihr jetzt schon diese Spannung zwischen uns oder nicht? Und das meint Jakobus. Woher kommen diese Spannungen, diese kriegerische Situation, wenn du läufst wie an einem Kriegsfeld und weißt nicht, woher du abgeschossen wirst. Wo gehst du hin? Das geht dich nicht an. Und ich habe gestern auch was gefragt und du hast mir auch nicht geantwortet. Und woher? Streitigkeiten. Und ich weiß nicht, was bei euch steht, das sollte eigentlich nicht Unterschiede, sondern Uneinigkeiten der zwischenmenschlichen Natur stehen. Was steht bei euch? Unterschiede? Kann man auch, aber Uneinigkeiten. Wir sind dort komplett anders. Uneins. Kommt, wir schauen, wie das dritte Kapitel des Jakobusbriefes endet. Das ist sehr wichtig für unsere Stelle. Wir lesen jetzt dritte Kapitel, wenn bei dir, also in meiner Schlacht ist sehr schön, schon abgetrennt, ja, so thematisch. Dritte Kapitel 13, 18 lese ich vor. Jakobus, dritte Kapitel 13 bis 18. Wenn du elektronische Bibel liest, dann heißt das, schalte deine Bibel an. Ja, so heißt das. Ja, oder nicht? Oder klicke Kapitel 3 an, Vers 18. Oder tippe an, das ist jetzt. Übrigens, wo ist der Unterschied zwischen elektronischer Bibel und Papierbibel? Weißt du? Ich habe auch. Aber irgendwie vertraue ich dieser Bibel mehr als elektronische. Weißt du warum? Ich kriege kein Update dafür jede Woche. Erste Mal, als ich für meine Bibel, also Software, ja, so App, Bibel-App, und dann steht, sie müssen ihre Bibel updaten. Was? Das heißt, dass ich was Falsches da habe, oder was? So ungefähr, ja, wir verstehen, was man gemeint ist, aber Aktualisiert bitte eure Bibel. Meine Bibel aktualisiert sich nicht, ja, die ist, jeden Tag ist gleich, aber ich muss nicht. Und ohne Strom und Internet funktioniert, ja. Überall, ja, ich brauche keine Steckdose dafür. Das ist ja ein großer Vorteil von dieser Bibel. Und wisst ihr, was es auch gut bei dieser Bibel ist? Wenn ich so die halte, dann bleibt Text so. Wenn sie so sie wende, dann bleibt Text auch so. Das ist wirklich toll. Ich kann mich so hinlegen und so auch lesen. Ja, was bei anderen, bei elektronischen nicht funktioniert, muss man was umstellen und danach habe ich wieder Probleme, wenn ich so mich bewege. Das heißt, ich kann im Liegen elektronische Bibel nicht lesen. Ich kann nur meine Papierbibel auf linke Seite lesen, dann auf rechte Seite lesen. Ja, ist toll. Ne? Ich finde toll, oder? Ich finde es sehr toll. 13, 18. Wer ist weise und verständiger unter euch? Wer ist weise und verständiger unter euch? Stellt mal vor, Jakobus steht jetzt hier und wir sind Empfänger dieses Briefes. Wer ist weise und verständiger unter euch? Muss den nicht Hand hochheben. Jeder denkt nur, ja, natürlich ich. Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmutigkeit, der aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen. Ich glaube, das ist sehr wichtig für die Ehe. Ja? Sie lässt sich etwas sagen. Ich will nichts hören. Oh, sehr weiser Mann. Ist voll Barmherzigkeit und gute Früchte. Unparteiisch und frei von Heuchelei. Das ist über uns richtig. Das ist meine Beschreibung. Woher weiß Jakobus, wie ich bin? Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Das bin ich. Ich sorge zu Hause für Frieden. Und meine Frau macht alles kaputt. Oder nicht? Und meine Frau sitzt neben mir und denkt genau das Gleiche. Das ist doch meine Beschreibung. Meine Frau liest und sagt, das ist doch Barmherzigkeit. Lässt sich sagen. Friedfertig, gütig, rein, unparteiisch und frei von Heuchelei. Das merkt ihr, die Empfänger hören jetzt alles, ohne Kommentare, wie ich gegeben habe. Die hören jetzt alles und denken über sich, boah, das sind wir. Und dann kommt eine blöde Frage. 4.1. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch, wenn ihr so weise sind? Dann sollten keine Streitigkeiten und Kämpfe kommen, oder nicht? Wenn tatsächlich ich so bin, woher kommen die dann? Ach, tatsächlich, woher kommen die dann? Woher kommen die dann? Wenn ihr gläubig seid, wenn ihr die Weisheit von dem Herrn bekommen habt, wenn ihr euch für gebildete, erfahrene und demütige Menschen haltet, wenn der Geist Gottes in euch wohnt, woher kommen dann Kämpfe, Streitigkeiten, Unstimmigkeiten, Zwietracht, Unverständlichkeit, Feindschaft, Vorwürfe, Zänkerei, Groll, Unzufriedenheit und Frustration unter euch? Woher? Ihr habt oben eine ähnliche Frage beantwortet. Was habt ihr dort geschrieben? Weiß ich nicht, könnt ihr auch lesen. Eine Tatsache ist, dass wir von Kindheit an, wenn du Marke hast, kannst du mal Marke nehmen und mit Marke markieren und mit Kugelschreiben unterstreichen, was man jetzt folgt. Besser über uns denken, als wir es in Wirklichkeit sind und über anderen schlechter, als sie es in Wirklichkeit sind. Und das führt zu Konflikten. Ich bin besser als du und sie denken genauso über mich und über sich. Wir erlauben sogar uns zu sündigen und anderen nicht. Die Liebe zu uns selbst macht uns arrogant und hochmütig. Wir lieben uns so sehr, dass wir im Hinblick auf uns selbst total blind sind. Wir sehen uns nicht und lassen uns nicht sagen. Ja, die Weisheit von oben lässt sich sagen. Die Weisheit von oben sagt irgendwann: Erzähl mir bitte alles, was du über mich denkst. Erstmal zwei Sätze reicht. Und dann, ich komme mal in einem Monat nochmal und dann frage ich dich nochmal. Ich muss erstmal diese zwei Sätze verdauen. Aber nur wirklich, was du über mich denkst. Ja? Da muss man schon sehr weise Mann sein oder sehr weise Frau sein, ja? Solche Fragen zu stellen. Oder? Jakobus beginnt mit einer rhetorischen Frage, die die Empfänger unmöglich beantworten können. Ich stelle mir sogar vor, wie sie wie eingefroren da sitzen und mit großen Augen den Leser des Briefes anschauen. Tatsächlich, wenn wir vom Herrn alles zu einem gottgefälligen Leben bekommen haben, was steht in 2. Petrus 1, Vers 3, woher kommen dann die Streitigkeit, Konflikt und Zwietracht? Ich denke, dass sie genauso wie wir jetzt an bestimmte Menschen oder Umstände gedacht haben, die zu Streitigkeiten und Konflikten geführt haben. Jakobus fährt fort und stellt ihnen noch eine Frage. Also so wie er möchte jetzt ein bisschen helfen. Vielleicht nur als Annahme. Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten und doch? Vielleicht. Annahme. Vielleicht kommen sie nicht von den Lusten, die in euren Gliedern streiten? Ha? Kann sein. Oder kann nicht sein. Oder ich bin überzeugt, dass die Empfänger bis jetzt immer noch an andere Menschen und Umstände denken, aber nicht an sich selbst. Merkt, wir haben einen Brief. Wir haben einen Brief vor uns liegen. Und diese Briefe haben die Menschen damals vorgelesen, vor Gemeinde. Aber wir wissen nicht, wie sie vorgelesen haben. Vielleicht hat er so vorgelesen. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lusten, die in euren Gliedern streiten? Wir wissen nicht, wie sie vorgelesen haben. Und vielleicht eine lange Pause. Oder vielleicht hat er gesagt, na, sagt mal, was er meint, weil sie wissen nicht, was weiter steht. Nun sag mal, nicht oder doch? Der hat schon ein paar Mal gelesen. Na, überleg mal. Wir wissen nicht, wie sie diese Briefe vorgelesen haben. Ich glaube, es ist sehr geschickt, hier eine Pause anzulegen und Menschen lassen zu überlegen. Nun überleg mal. Vielleicht als Annahme, vielleicht Wünsche in dir sind schuldig. Nun, kann das überhaupt möglich sein oder nicht? Oder ist das nicht möglich? Sehr interessante Frage, finde ich. Die Ehefrau ist überzeugt, dass ihr Ehemann für alle Familienspannungen verantwortlich ist, weil er ihr nie zuhört und nicht sofort auf alle ihre Anforderungen an ihn reagiert. Natürlich ist er schuld. Die Ehemänner denken, dass die Ehefrauen die Quelle aller Konflikte sind, weil sie ständig etwas von ihnen wollen. Nie ausruhen lassen, dabei ohne Unterlass reden, und keinen Raum zur Rechtfertigung geben. Die Arbeitnehmer sehen ihre Arbeitgeber als Grund für alle Unzufriedenheiten. Geh mal in einen Betrieb und lauf mal und red mal mit Mitarbeiter. Da hörst du, ich habe im Büro gearbeitet hier in Deutschland so einige Jahre und mit Fertigung haben wir eine Firma gehabt, Fertigungsabteilung. Ich habe gezeichnet, also Zeichnungen hergestellt und die haben nach dieser Zeichnung gebaut. Ich weiß, was ich rede, ja, wenn du da hinkommst. Ja, guck mal, was sie gezeigt haben. Deswegen passt irgendwie nicht. Und dann guckst du mal, ja, vielleicht sollst du so mal gucken, was sie gezeigt haben. So übertriebene Sinn, ja. Und nachher wird festgestellt, dass die haben Fehler gebaut, ja, oder vielleicht wir, je nachdem. Aber wir sitzen im Büro und denken, was für doofe Arbeit haben wir da. Und die sitzen da und denken, Mensch, was für welche Vorgesetzte sitzen da. Die sind alle mit Vogel, ja, oder wie sagt man hier in Deutschland? Ja. Warum? Ich nie. Die Eltern beschuldigen die Kinder natürlich, die Eltern und Lehrer, von denen sie immer ungerecht behandelt werden. Mensch, 6 Kinder, jetzt bei uns, wir haben 6 Kinder, und letzte ist 10 Jahre alt. Wir haben nur mit ihm jetzt Glück, bis jetzt noch, aber auch nicht immer. Ständig nach der Schule, Mann, dieser Englischlehrer ist doof. diese Deutschlehrerin ist und dies Mathelehrer ist, die behandeln unsere Kinder ungerecht, oder? Was hast du gemacht? Ist nicht wichtig. Wichtig ist, was sie gesagt hat. Ach so. Oder, wie sagt man, wie beantwortet, was hast du getan? Aber was, weißt du, was sie gesagt hat? Das ist jetzt ein anderes Thema, nicht von der Erziehung von Kindern. Das ist ein sehr interessantes Thema. Die Ältesten geben den Gemeindemitgliedern die Schuld. Oder Gemeindeglieder. Die Gemeindeglieder. Den Ältesten. Also ich habe einmal von einem Pastor gehört, zu ihm ist ein anderer Pastor, sein Freund, nach Hause gekommen und dann hat er gesagt, ich will mit dir reden. Und dann hat er geredet und hatte ganze Stunde ihm erzählt, wie schlecht sind Gemeindeglieder, also die Gläubigen in seiner Gemeinde. Und dann hat er, und dann, der hat ihm zugehört, ganze Stunde. Und wenn er fertig war, und dann sagte er, schade. Was schade? Schade, dass so einem guten Pastor so eine schlechte Gemeinde zugeteilt wurde. Die Seelsorge war zu Ende. Der ist aufgestanden und weggegangen. Schade, dass so einem guten Ehemann so eine schlechte Ehefrau zugeteilt wurde. Und so weiter. Schade, dass solche guten Kinder solche schlechte Eltern zugewiesen. Lüste. Schaut mal, was steht. Nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Lüsten, Begierden, Hedonismus. Hat jemand schon gehört? Hedonismus, dieses Ausdruck. Habt ihr nie gehört? Erreichen die maximalen Vergnügtheit. Ich muss so leben und alles von Leben nehmen. Ich lebe einmal. Und ich muss alles, was das Leben mir bietet, alles muss ich nehmen. Ich muss alles ausprobieren und ich muss erreichen maximale Vergnügen oder Komfort oder nach meinen Lusten. Ich muss meinen Lusten und Begierden freien Lauf geben. Das ist Hedonismus heißt. Ich lebe, damit mir gut geht, damit ich höchste Komfort erlebe, damit mein beste Auto, best Luxus und alles mir gut. Und ich möchte alles, schönste Frauen und alles. Egal was Leben bietet, beste Wein, beste Cognac. Übrigens, Cognac, habt ihr Cognac gehört? Cognac, kennt ihr dieses Wort Cognac? Auf Russisch ist Pferd und ein Bulle, ja, Cognac und Jag. Ja? Manche sagen, wenn du Cognac trinkst, dann wirst du wie ein Pferd und wenn du zu viel trinkst, wie ein verstandsloser Bulle. Ja? Also besetzt man es auf zwei Worten, Coin und Jack, Cognac. Ich habe neulich ein Bild bekommen von ukrainischem Bier. Da haben sie ukrainische Bier gestellt und sagt man, anhand diesen Namen kann man verstehen, wie sich Menschen aussehen, wenn sie diese Bier trinken, diese Sorten. Da steht, Козел, ja, so diejenigen, die Russisch verstehen. Also, wie heißt das? Ziegenbock, ja? Ziegenbock und so weiter. So wie bis Schwein und keine Ahnung. Ich habe gesagt, das ist ein guter Name von Bier, ja? Sorten. Ja, ich bin nicht gegen Bier. Ja, das ist interessant, wie man genannt wird, ja? Wie man Produkt genannt wird. Cognac. Der echte und wahre Krieg findet im Inneren des Menschen statt. In diesem Moment kann von außen alles friedlich und ruhig aussehen oder nur die Folgen der inneren Unruhe sichtbar werden. Das Herz ist die, jetzt seid ihr gefragt, Steuerungszentrale des Menschen und die Körperteile oder Glieder sind lediglich nur Ausführungsorgane. Das steht in Markus 7, 21, 23, werden wir jetzt nicht lesen, da steht aus dem Herzen kommen. Lüste, Streitigkeiten, Ehebruch und so weiter. So, wann haben wir Pause? 4:30? Oh. Das Herz ist mit Wünschen gefüllt, die sich nur auf mein Wohl, mein Komfort, mein Gutsein ausgerichtet sind. Wir leben nach dem Prinzip einiges eigenes Vergnügen maximieren und eigenen Schmerz minimieren. Jeder Mensch lebt so. Wie es den anderen dabei geht, juckt mich nicht wirklich. Und warum sollte es mich auch bekümmern. Jeder ist doch selbst für sein eigenes Leben verantwortlich oder nicht. Selber schuld, oder? Habt ihr schon gehört von Christen? Selber schuld. Sprüche 30, 15. Schreibt mal einfach diese Versangabe. Sprüche 30, Vers 15. Weil er sagt, es gibt zwei Schwestern. Stellt mal vor, Zwillinge mit gleichen Namen werden genannt. Gib her, gib her. Kennt ihr diese Stelle? Sprüche. Ich lese mal ganz schnell. Sprüche, Kapitel 30, Vers 15. Der Blutegel hat zwei Töchter. Gib her, gib her. Gib her, gib her. Die Entwicklung der Konflikte. Verse 4, 2, 3. Jetzt lesen wir, was er weiter sagt. Also kommen Sie nicht von den Lusten, die in euren Gliedern streiten. Ihr seid begehrlich und habt es nicht und mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lusten zu vergeuden. Es gibt zwei Ebenen. Erste Ebene, ihr begehrt, mordet, neidet, streitet und kämpft. All das geschieht in der zweiten Ebene. Auf dieser Ebene sehe ich nur diejenigen, die mich dabei stören, meine geplanten Ziele zu erreichen, die mir maximale Vergnügen bringen sollen. Begehrt, Begierde bzw. Lust, ist auf Griechisch Epitomia. Wir haben vor Jahren hier ein Seminar gehabt, ich weiß es nicht, damals Seelsorge, mein Herz und ich und so. Leidenschaftliche Wünsche, der unbedingt erfüllt werden soll. Begierde wird in der Bibel in der Regel sehr negativ dargestellt. Jeder Wunsch von uns kann sich im Prinzip in eine Begierde umwandeln, sobald sie beginnt, über mich zu herrschen. Es gibt in der Bibel, ich sag mal einfach, ihr könnt mal aufschreiben, es gibt 38 Mal, dieses Wort kommt 38 Mal vor im Neuen Testament, Epitomia, was mit Begierde oder Lust übersetzt werden kann, oder Verlangen ab und zu wird übersetzt. Von 38 Mal, 34 ist negativ, also in morale negativen Sinne. Nur 4 Mal in morale positiven Sinne kommt dieses Wort vor. Also das heißt, ich glaube mal, das ist 98% oder 90%. Dass dieses Wort ist meistens moral negativ. Herrschen, jeder Wunsch kann zu Begierde sein. Wenn ich verstehe, dass ich auf der horizontalen Ebene keinen Erfolg haben werde, dann gehe ich auf die zweite Ebene des Kampfes. Ihr bittet, steht nicht im Text den Herrn, aber aus Kontext verstehen wir, ihr bittet und bekommt nicht. Warum? Bittet den Herrn. Obwohl das Wort Herrn in dem Text nicht vorhanden ist, ist aus dem Kontext ersichtlich, dass Jakobus hier unsere Bitten an den Herrn meint. Wenn wir ihn in den Konflikt einbeziehen möchten, zuerst oder beziehungsweise andere Menschen. Also Leute, Geschwister, könnt ihr bitte für meine Nachbarn beten? Die sind so anstrengend. Ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Ich weiß nicht, wie ich verändern kann. Keine Ahnung. Könnt ihr bitte, bittet bitte für meinen Chef. Was sollen wir bitten für deinen Chef? Na, bittet einfach, frag mich nicht. Bittet einfach, der ist irgendwie ungerecht, mein Chef. Ja? Bittet für meinen Chef. Also ich kann mich erinnern, bei uns ein Bruder, der hat Studium abgeschlossen und hat gesagt, bitte, dass ich mal so Job finden kann. Ja? Und dann ist er so froh nach vorne gekommen. Danke für eure Gebete. Ich habe Job bekommen. Toll, toller Job. Nach 3 Monaten kommt er nach vorne. Geschwister, könnt ihr bitte bitten, dass ich einen anderen Job finde? Oh, das haben wir umsonst gebetet, oder? Das passt nicht irgendwie. So. Was ist los mit dir? Du denkst, wenn deiner Nachbar jetzt ausfahren, dann Gott schickt andere Nachbarn, die sehr toll zu dir werden. Die werden noch schlimmer, glaub mir. Weil das sind Erziehungswerkzeuge Gottes. Allgemein können wir sagen, dass es sehr gut und vorbildlich ist, wenn wir in Konfliktsituationen den Herrn anrufen. Wo liegt dann das Problem von Jakobus? Was will er eigentlich von uns? Was ich mal nicht gemalt habe, da kann man malen. Das ist ja für Techniker, die Techniker sind, sie wissen, was 3D und 2D bedeutet. Ja? Das heißt, das ist 2D-Ebene und das ist 3D-Ebene. Wenn ich hier nicht schaffen kann, nichts erreichen kann, dann versuche ich, meinen Gott einzubeziehen. Also, hilf mir, ich kann nicht mehr. Wieso schweigst du und beantwortest nicht meine Fragen? Was soll ich tun? Ich stelle mir immer Gott vor, was soll ich tun? Du mach etwas mit meinen Nachbarn. Was soll ich mit denen machen? Soll ich sie umbringen? Nein. Was soll ich mit denen machen? Du guck mal, wie die... Oder Frau oder Mann, ja. Was meint er, wenn Ehemänner zur Seelsorge kommen, was wollen die in die Seelsorge? Wenn Ehemänner kommen, zur Seelsorge kommen, was wollen die in die Seelsorge? Was meint er? Was? Natürlich, stellt mal vor, Seelsorge muss Christus sein. Wisst ihr warum? Weil man spricht mit Seelsorger und der möchte, dass Seelsorger da Frau jetzt verändert. Da konnte nur Jesus sowas tun. Sie sagt, geh mal, deine Glaube hat dich gerettet, deine Tochter ist am Leben. Du hast sie noch nicht gesehen. Brauche ich nicht. Und so kommen die mir. Weißt du, wie meine Frau doof ist? Und dann, was soll ich tun? Und dann, wenn eine Ehefrau kommt zu sehr Sorge, was will sie? Oder, anderes Beispiel, Ehefrau mit dem Mann sind zu sehr Sorge gekommen. Was wolltet ihr von mir? Und dann Ehefrau sagt, kannst du bitte ihn verändern? Sag doch ihm etwas. Aha, okay. Was soll ich sagen? Sag ihm, dass er so und so ist. Ich bin ab und zu fies und sage, hast du nicht gehört? Du sollst das und das tun. Ich habe gesagt, was willst du noch von mir? Was soll ich sagen? Sag ihm, das, das und das. Okay, das, das und das. Ich habe gesagt, Zeit ist zu Ende. Nächste. Warum? Sehr interessant. Sehr interessant. Begierde ist das Kennzeichen der Welt. In 10 Geboten ist es ein Gebot, das darüber redet. Welche Gebot redet über Begierde? Du sollst nicht begehren, natürlich. Welche ist das? Erste, zweite, dritte, fünfte, siebte. Wisst ihr, was Luther über 10 Gebote einmal gesagt hat? Ah, jetzt direkt, fast 1:1 seine Aussagen. Wenn ein Christ 10 Gebote nicht auswendig kennt, der muss aus der Kirche rausgeworfen werden. Ja, der war sehr fies, sehr grob. Der hat teilweise Fäkaliensprache gebraucht. Er sagt, 10 Gebote ist Kern von unserem Glauben, von unserer Bibel. Wenn du 10 Gebote nicht kennst, das heißt, dass du Gott überhaupt nicht kennst und Bibel nicht kennst. Du wirst, weil ganze Bibel erklärt nur 10 Gebote. Sie macht nicht an, sie erklärt 10 Gebote. Jesus ist gekommen, was hat Jesus gesagt? Es gibt 2 Gebote. Welche? Du sollst Gott lieben, wie sich selbst und? Also Gott lieben mit ganzem Herzen und Nächsten wie sich selbst, richtig? Und das sind 10 Gebote. Erste Gebot sind die ersten 4 Gebote und zweite Gebot sind die nächsten 6 Gebote. Der hat 10 Geboten in 4 und 6 gepackt. Also in 4 und 6 in 2 Geboten gepackt. Du sollst Gott lieben und Nächsten wie sich selbst. 10 Gebote. Und die Leute, damalige Leute, haben verstanden, was er gemeint hat. Heutige Christen wissen nicht, weil die nicht 10 Gebote nicht kennen. Das ist das Problem. Das ist, ich glaube, mein letztes Gebot ist, ja, Jakob? Anscheinend du weißt das. Du sollst nicht begehren. Und was ist 10 dann? Gibt es noch ein 11? Oh, das ist das 10. Gebot. Das 10. 9. Gebot ist falsches Zeugnis reden, oder? Du darfst nicht. Und so weiter. Also es ist sehr hilfreich. Das ist jetzt ein anderes Thema. Bei uns, wir haben auch so wie er zu Hause so eine diese volle, Klarsichtfolie auf dem Tisch, auf Esstisch, und da haben wir 10 Gebote in Kurzform ausgedruckt und die legen da. Und ab und zu mache ich mit Kindern sowas. Warum 10, nicht 9 und nicht 11 Gebote? Im 5. Mose steht 10 Worte. Das heißt, jedes Gebot in Hebräischen ein Wort. kann man in ein Wort packen. Und so machen wir mit Kindern. Die gucken eigene Finger, also eigene Hände an und sagen, jetzt komm, jetzt wiederholen wir einfach 10 Gebot. Und dann sagt er mir, Tante, Tante, zusammen dann. Ja, 7. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Warum tragen wir hier Ringe? Weil Gebot Nummer 7 ist. Ist ganz einfach, ja. Nicht hier und nicht da und nicht da und nicht hier. Und dann ab und so, einmal vielleicht pro halbes Jahr oder so, dann prüfe ich einfach, kennst du noch 10 Gebote? Weil wir haben mit meiner Frau uns Folgendes gesagt, das ist jetzt ein anderes Thema. Wir haben Folgendes gesagt, die müssen 10 Gebote auswendig kennen, weil ganzes Leben, Charakter Gottes ist in 10 Geboten gepackt ist. Heißt nicht, dass sie 10 Geboten jeden Tag befolgen können und tun können. Das ist ja was anderes. Aber kennen, ja, das ist auch jetzt was anderes, weil dann wirst du ganz anders Bibel lesen. So haben wir uns vorgenommen, ja. 10 Geboten. Du sollst nicht begehren. Das Problem, nächste Seite, das Problem liegt in unseren Motiven, bei den Bitten in Konfliktsituationen. Warum oder wozu will ich dies oder jenes so leidenschaftlich? Hier liegt die Wurzel. Und hier sind wir erfinderisch wie sonst nirgendwo. Ich bitte doch nicht für mich, sondern für den Herrn. Gott, gib mir einen 600er Mercedes. Warum 600? 220 geht nicht. 600? Warum 600? Ich möchte mal fahren und Menschen evangelisieren. Mit 220er? C oder E? Welche möchtest du? Chevrolet, Opel? Nee. Ah. Warum? Herr, gib mir, was willst du noch? Wofür? Naja, wofür? Wenn ich das habe, dann kann ich besser. Dann haben wir heilige Ziele. Sind alle fromm. Das wird doch für alle anderen besser sein. Es muss in allem Ordnung herrschen. Natürlich und so weiter und so fort. Natürlich soll die Ordnung in allem sein. Kann wir das in Frage stellen. Die Frage ist eine andere und geht etwas tiefer. Was möchtest du zum Beispiel durch die Ordnung letztendlich erreichen? Du willst zu Hause Ordnung haben, ja schön. Was willst du dadurch erreichen? Egal was du willst, egal was ich wünsche. Entscheidend ist, wozu und warum letztendlich soll es dienen. Damit mir gut geht, damit meine Ehefrau gut geht, damit meinen Kindern gut geht, damit die Gemeinde gut geht. Warum? Wenn unsere Motive in Konflikten nicht richtig vor dem Herrn sind, dann bewertet Gott das, was wir erbitten, anders als wir denken, wie er es bewerten soll. Wir bekommen das Erbittene nicht, weil wir in Wirklichkeit nicht für den Herrn und seinen Willen, sondern für uns und unsere eigenen Vergnügungen, Begierden, Lüste und Wünsche bitten. Wie gesagt, auf diesem Gebiet sind die Gläubigen so erfinderisch wie nirgendwo sonst. Wir versuchen alles in diesem Kampf einzusetzen, was wir nur erdenken können. Wir pressen. Schade, dass wir uns scheiden nicht dürfen. Sonst hätte ich es längst getan. Manipulieren. Wenn du das nicht machst, mache ich auch nicht, was du von mir willst. Oder? Wenn du auch etwas von mir vor dem Schlafen gehen bittest, dann bekommst du auch ein klares Nein. Das ist reine Manipulation. Das ist Chantage. In christlichen Ehen. Drohungen, Manipulationen, Erpressungen. Wir zwingen anderen, unser Wille zu erfüllen. Ich werde es nicht so tun. Dann werde ich es auch nicht anders tun. Dann wird keiner irgendwas tun. Oh, was ist das denn jetzt? Stellt mal vor, Jesus ist erschienen. Toll. So habe ich mir eine Ehe vorgestellt. Und dann ist weg. Dann mache ich gar nichts. Entweder wie ich gesagt habe oder gar nichts. Ist das gesund? Sag mir. Ist das harmonische Ehe? Was meinst du, Oliver? Ist das harmonische Ehe? Willst du so eine Ehe haben? Ja, eigentlich nicht, ich auch nicht. Du. Und so weiter. Bevor Jakobus dieses Thema begonnen hat, hat er die Empfänger auch uns darüber informiert, wohin letztendlich alles führt, wenn wir unsere Wünsche durchkämpfen werden. Am Ende werden nicht nur wir selbst leiden, sondern alle, die neben uns sind. Da ist Unordnung und jede böse Tat. 3,6 haben wir gelesen, schaut mal. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Und was ich festgestellt habe, je mehr ich für Ordnung kämpfe, desto mehr Unordnung neben mir wird, herrschen wird. Und das ist das biblisch. Weil ich für mich kämpfe. Wenn ich wirklich für eine Ordnung kämpfe, dann wird mein Kampf ganz anders aussehen. Aber wenn mein Kampf schon höhere Töne nimmt, wenn ich mal sage, nein, das geht nicht anders, es wird so, oder andersrum, ich kann einfach sitzen und schweigen. Oder eine Frau sagt, kannst du bitte endlich Müll wegschmeißen, und stellt mal vor, ich sitze und lese Bibel so. Und Frau sitzt da und sagt, kannst du bitte endlich Müll wegschmeißen? Ich muss nicht schreien, warum? Die Frau ist jetzt, ich kann ihn nicht erleiden. Er weiß ganz genau, was er tun muss, damit ich jetzt noch mehr schreie. Schrei. Irgendwann wirst du auch aufhören. Ich kenne dich schon. Alle um mich herum leiden und ich boxe meinen Willen durch. Ihr seid alle selbst schuld und ich beweise so oder so, dass ich recht habe. Oh, wie toll. In der Bibel steht, dass Mann und Frau ein Leib sind, ja? Oder ist? Sind. Ein Leib sind. Ein Leib sind. Ein Leib. Er steckt mal vor einem Leib, ist linke Hand und rechte Hand. Und die streiten. Und streiten miteinander. Und streiten miteinander. Und dann kommt Ehemann zu Pastor und sagt, wir haben gestern Konflikt gehabt. Und Pastor fragt, und wer hat besiegt? Ich natürlich. Oh ja. Rechte Hand hat linke Hand geschlagen und freut sich. Wir sind doch ein Leib. Wenn ich meine Frau beleidigt habe, das heißt, dass ich, das ist wortwörtlich, dass ich einfach nehme mit rechter Hand und fange an, linke Hand zu schlagen. Und dann linke Hand kann nicht mehr und versteckt sich. Und ich sage, guck mal, ich habe doch recht. Und dann sitzt dieser Pastor und denkt, ihr seid echt verrückt. Seid echt verrückt. Und dann kommt dieser Mann zu anderen Pastor und dann geht er rein und der Pastor macht Tür auf und dann irgendwie so geschieht, dass da stand Blumenvasen mit Blumen und dann hat er irgendwie sie getroffen und sie ist weg, sie ist runtergefallen und Wasser ist raus, Wasser ist kaputt, Blumen liegen da und sagt, Schatz, ich bin so wie ein Tollpatsch, Entschuldigung. Und sie kommt, ach nein, nein, ich bin schuld, ich habe falsch diese Vase gestellt, ich habe daran nicht gedacht. Nein, du bist nicht schuld, ich bin schuld. Ich konnte mal gucken, wenn ich mal, wie ich mich wohl bewege. Nein, du hast keine Schuld, ich habe keine Angst, ich mache das sauber. Nein, ich mache selbst sauber. Und dann, und er guckt alles da, kommt nach Hause und sagt, Schatz, weißt du was, bei unserem Pastor zu Hause, sind alle schuld und wir haben Frieden. Bei uns zu Hause haben alle Recht und wir haben Krieg. Merkt ihr Unterschied? Natürlich, bei Pastoren haben auch Probleme. Das war nur. Kann auch anders sein. Er kann Pastor auch eine Familie besuchen. Du kannst den Spieß drehen, ja? So und so. Vielleicht siehst du das alles nicht so dramatisch, wie ich es hier darstelle. Nun, Gottes Bewertung der Situation wird alles auf den richtigen Platz stellen. Drittens, die folgenden Konflikte, Vers 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherin, du hast doch uns früher Geliebte genannt, mehrmals. Geliebte, Geliebte in der Zerstreuung, Geliebte. Und jetzt plötzlich, ihr Ehebrecher und Ehebrecherin. Wie fühlt ihr euch als Ehebrecher und Ehebrecherin? Gut? Ihr Ehebrecher und Ehebrecherin. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherin. Wie fühlt ihr euch? Gut, ne? Ich bin kein Ehebrecher und Ehebrecher. Und Jakobus hat eine andere Meinung, wenn wir so kämpfen. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherin. Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Meine Güte. Anstatt seine Leser Geliebte zu nennen, wie Jakobus es früher getan hat, 1,16, 19,2,5, nennt er sie jetzt in diesem kämpferischen Zustand befindend, wenn sie streiten, etwas beweisen, einander beleidigen und ihren eigenen Willen durchboxen, ihr Ehebrecher und Ehebrecherin. Diese Worte bezeichnen Menschen, die in einer Ehe sind, wenn sie einen Seitensprung machen oder außereheliche sexuelle Beziehungen haben. Jakobus, bist du nicht so hart in dieser Bewertung von solchen Menschen? Darf man überhaupt als Ältester so mit Menschen reden? Wie werden sie darauf reagieren, lieber Bruder Jakobus? Was ist, wenn sie die Gemeinde verlassen oder eine Klage gegen dich vor Gericht anreichen? Zeigen deine harten Worte jetzt die Liebe Gottes zu denen, die Jesus lieb hat, für die er mit dem eigenen Leben bezahlt und aus der Hölle gerettet hat? Ein klares und deutliches Nein zur ersten Frage, die sind nicht so hart. Genau so bezeichnet die Bibel einen Menschen, der seinen eigenen Begierden nachgeht und mit anderen Menschen im Konflikt steht. Warum? Weil wir laut 1. Korinther 11, 2 und Offenbarung 21, 1 bis 2 und 9 bis 10 in einer ehelichen Beziehung mit Gott stehen, beziehungsweise mit dem Herrn verlobt sind. Wenn ich mit ihm verlobt bin und liebe nicht ihn, sondern etwas anderes, dann bezeichnet er mich als Ehebrecher und Ehebrecherin. Die Feindschaft mit der Welt bedeutet nichts anderes als ein Leben, das nicht durch den Willen des Herrn bestimmt ist, sondern durch egoistische Wünsche, Begierden und Lusten. Feindschaft mit der Welt hat mit Kleidung wenig zu tun. Oder Freundschaft mit der Welt, ja, nicht Feindschaft, Freundschaft. Manche sagen Freundschaft mit der Welt, guck mal, ja, das ist in gewisser Sinne vielleicht, aber Hauptgedanke: wenn ich so lebe, wie diese Welt lebt, nach seinen Maßstaben. Begierden und Lusten. Die Welt lebt nach dem Motto, ich und meine Vergnügen. Wo steht das? 1. Johannes 2, 15, 17. Versuchen wir jetzt nicht aufzuschlagen und uns zu erinnern. Was steht in 1. Johannes? Das steht, liebe nicht die Welt. So ungefähr mit unseren Worten. Und da gibt es drei Eigenschaften von dieser Welt oder drei Kennzeichen von der Welt. Welche? Augenlust, Fleischeslust und, oder Hochheit des Lebens, ja? Hochmut des Lebens. Das ist die Welt. Wenn ich nach meinen Augenlust, Fleischeslust und Hochmut des Lebens lebe, sagt, dann lebst du, wie diese Welt lebt. Nichts anderes. Die Schlange flößte den Menschen im Garten Eden folgende Idee ein: Gott verbirgt vor euch das eigentliche Glück. Und deswegen hat er euch verboten, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen zu essen. Sobald ihr seine Früchte esst, werdet ihr das wahre Glück des Lebens erfahren, weil ihr selbst wie Gott sein werdet. 1. Mose 3, 4 bis 5. Und gerade nach diesen Worten geschah etwas im Inneren der Frau. In ihr aktivierte sich der in diesem Moment entstandene Wunsch. Jetzt schaut mal, wo hat Gott dieses Baum platziert? Im Garten. Weiß jemand noch? Wo stand dieses Garten? Seitlich, mitten. Warum mitten? Gemein, ne? Stellt mal vor, so ein großer Garten, viele Bäume. Alles Mögliche ist da. Und du gehst und dann direkt in die Mitte steht Baum, so ein schönes Baum. Und du darfst diese Früchte nicht essen. Vielleicht zur Seite irgendwo schieben, vielleicht in deinen Zaun, damit ich nicht sehen kann. Wieso kommen die nie auf die Idee, von diesem Baum zu essen? Wir lesen nicht, dass Eva von sich allein auf die Idee kam, diese Frucht zu essen. Wir gehen Menschen oder wir verlaufen Menschen, wenn ich von einer Ecke, von Garten zur anderen Ecke, wenn ich von hier zu Besetzerin gehen möchte, gehe ich so rum oder gehe ich der kürzeste Weg schneidet. Wo schneidet sich? Bei diesem Baum. Das heißt, mehrmal pro Tag, sie konnten diesen Baum sehen. Und niemals kamen sie auf die Idee, von diesem Baum zu essen. Warum? Weil das war klar und deutlich. Alles darfst du hier nicht. Okay, machen wir so. Dann kommt die Schlange. Weißt du warum? Weißt du, warum Gott hat verboten? Warum? Weil er weiß, wenn du das isst, dann wirst du wirklich glücklich. Er will nicht, dass du glücklich wirst. Deswegen hat er verboten. Sag echt? Schaut, sie guckt gleiches Baum. An dem Baum hat sich nichts verändert. Wir wissen nicht, Woche, zwei, Monat, fünf Jahre, 20 Jahre, wissen wir nicht, wie lange haben sie da gelebt. Hat sich nichts verändert. Die Früchte sind gleich. Aber sie will schon essen. Wunsch ist schon in ihr aktiv. Ich will unbedingt diese Frucht essen. Die Folgen von diesem Experiment, der sich langsam zu Begierde entwickelte. Also zuerst ein Wunsch und danach Begierde. Ich muss es essen. Die Folgen von diesem Experiment sind bis heute noch in jedem Menschen spürbar. 3. Kapitel, 7. und 8. Vers. Was steht in 3. Kapitel, 5. und 8. Vers? Schauen wir mal. 1. Mose, du kannst auch lesen oder einfach hören. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Jeder Mensch lebt heute so. Sie wollen mit dem Herrn nichts zu tun haben. Sie denken, dass sie sich versteckt haben und Gott sieht sie nicht. Bis heute, jeder Mensch, der geboren wird, sagt, ich habe eigentlich mit Gott nichts zu tun. Das Problem ist, dass er mit dir zu tun hat. Du lebst und atmest, weil er dir das Leben geschenkt hat. Wieso muss ich mit ihm mich vereinen oder Frieden schließen? Ich habe nie gegen ihn gekämpft. Wo bist du, Adam? Keine Ahnung. Das heißt, dass du gegen ihn kämpfst. Das heißt, dass du gegen ihn kämpfst. Und selbstverständlich hatte sich auf die Ehe ausgewirkt. Erinnert ihr euch, wie Adam die Frau nannte, als er sie das erste Mal gesehen hat? Wie hat er sie genannt? Menin, ja, steht in Schlachterbibel. Mann und Menin, ist auch richtig. Auf Englisch ist auch Man und Woman. Eigentlich, deutsche Sprache hat vorbeigeschossen, Mann und Frau. Die haben miteinander nichts zu tun, richtig? Mann, Frau. Mann und Frau. Mann und Menin. Ah, wieso haben die weiter so nicht gemacht? Weiß ich nicht. So, Menin, wie geht es deinem Mann? Menin. Das heißt, Feministen haben jetzt schon sofort Höhefieber. Menin. Menin. Wissen die, wie Feministinnen. So ist Woman, ja? Was machen die? Die sagen, das ist beleidigend für uns, weil in meinem Namen steht Mann drin. Das geht gar nicht. Woman muss man mit E schreiben. Ich hab mit Männern nichts zu tun. Die verändern Wort, damit die mit Männern nichts zu tun haben. Und die Bibel sagt Mann und Männern. Warum? Weil auf Hebräisch ganz einfach ist. Ich und Isha. Und A bedeutet von ihm, von Ich. Ich ist Mann. Und ich a vom Mann, Woman. Ganz einfach. In der deutschen Sprache irgendwie ist verloren gegangen. Frau und Mann, die haben miteinander nichts zu tun. Gleiche Wurzel. Gleiche Wurzel. Wie hat sie genannt? Dieses Wort kann man auch weich übersetzen. Natürlich hat es vorher so viele Tiere geguckt und hatte vielleicht auch Tiere angetastet und gesagt, wie eklig sind alle die. Ja? Und dann plötzlich wacht er auf. Oh. Dün, dün. Genauso wie ich weich. Ich bin Ich. Isha. Wow. Reden wir später auch darüber. Ja, ein bisschen mehr. Und was macht Adam jetzt? Was macht er jetzt? Nach dem Sündenfall. Was macht er mit seiner Frau? Erste Poesie in der Bibel. Und dann plötzlich Sündenfall. Und Gott fragt, hast du nicht gegessen? Zufällig. Was sagt er? Kann jemand zitieren vielleicht? Die Frau? Bitte nicht vergessen. Die gab mir und ich aß. Gute Buße, ne? Hast du getan? Natürlich. Aber die Frau, die du mir übrigens gegeben hast. Ich habe noch eine geritten. Können wir nochmal versuchen. Vielleicht nächste wird besser sein. Genauso denkt heute die Welt. Geh und heirate einen anderen. Du hast viele Rippen. Das Herz wird offener, wenn Rippen, weniger und weniger Rippen wird, ja, wird offener und verletzbar. Er stellt sie unter den Zorn Gottes. Ich habe damit nichts zu tun. Sie. Was muss jetzt der Herr machen? Vernichten? Ja. Warum nicht? Sie hat mir doch gegeben, oder nicht? Ich habe damit nichts zu tun. Wie unsere Kinder, ja? Wieso hast du den geschlagen? Er hat zuerst angefangen. Also, das heißt, bei uns zu Hause, muss ich jetzt ihn schlagen? Nein. Wieso sagst du dann? Du sagst mir, dass du nichts zu tun hast. Dann muss ich ihn bestrafen, richtig? Oder nicht? Wieso sagst du mir, dass du nichts damit zu tun hast? Was machen wir in diesem Moment? Wir sagen, ich? Nein, sie. Bitteschön. Und stell dir mal vor, wenn Gott wirklich sagt, ja okay, dann töte ich sie. Ich weiß nicht, was Adam damals gesagt hat. Keine Ahnung. Ich habe damit nichts zu tun. Sie hat mir gegeben. Ich habe damit nichts zu tun. Die Frau, die ihm diese Frucht gab, sie ist eigentlich für die Tat verantwortlich. Wenn sie ihm die Frucht nicht gegeben hätte, hätte er das nie tun können. Der Herr soll übrigens nicht vergessen, wer letztendlich ihm die Frau gegeben hat. Wer ist schuld letztendlich? Wer ist schuld in seinen Worten? Der Herr. Der hat ihm falsche Frau gegeben. Adam behauptet, dass der Grund für diesen Konflikt in der Frau liegt. Die Frau weist die Anschuldigungen von sich zurück und stellt die Schlange als den Grund für diesen Konflikt dar. Ich habe damit nichts zu tun. Die Schlange, die hat mich verführt. Das ist so, ich weiß, dass es auf Deutsch sowas nicht gibt, haben wir trotzdem geschrieben. Strelitschnicki, Weichenstelle. Ja? Es gibt so Weiche und dann fährt Zug. Ein Zug fährt und dann kommt eine Weiche und kann man nach links oder nach rechts stellen. Und das sind die Weichenstellen. Also Angriff kommt, ich habe nichts damit zu tun, Frau. Dann kommt Angriff auf Frau, ich habe damit nichts zu tun, Schlange. Und Schlange hat keinen, ja, die sind zu dritt da. Hat alles kassiert, ja. Hat alles abkassiert. Und danach kommt der Herr zur Frau, wird sie bestraft und danach kommt er zurück zu Mann und wird er auch bestraft. Adam behauptet, bis heute wird in unseren Häusern dieses Muster praktiziert. Die Folgen für dieses ersten Weichensteller wurden viel schlimmer, als sie es sich vorstellen konnten. Gott der Herr legte die Frau und dem Mann bestimmte Einschränkungen auf und erschwerte ihr Leben dadurch erheblich. Letztendlich führte ihr Ungehorsam zu ihrer Austreibung aus dem Garten Eden. Wer also ein Feind der Welt sein will, sagt Jakobus, oder wer entschieden hat, der Welt ein Feind zu sein. Die innere Feindschaft und ihre äußerlichen Erscheinungen ist die Folge der überlegten Entscheidung des Menschen, die er in seinem Inneren, im Herzen getroffen hat. In dieser Position wird das Kind Gottes zum Feind Gottes. Wie soll ich? Habt ihr begriffen überhaupt? Ich bin ein Kind Gottes. Aber wenn ich mich so mit meiner Frau benehme, Gott betrachtet mich als Feind. Sagt, du bist Feind. Du handelst jetzt, wie meine Feinde handeln. Warum? Weil alles, was ich geschafft habe, sie mögen das nicht. Und sie kämpfen gegen meinen Schöpfer. Sie beschuldigen einander, sie töten einander, sie beleidigen einander. Sie akzeptieren nicht meinen Schöpfer. Und du handelst jetzt genauso gegen deine Frau. Das ist meine Frau. Also, das ist nicht deine Frau. Das ist mein Geschöpf. Ich habe dir sie ausgeliehen, wie wir gestern gesprochen haben. Nur für kurze Zeit. Du darfst doch nicht sich benehmen mit meinen Kreaturen. Wir haben gestern auch mit Alex gesprochen, ja? Also mit Kindern. Wenn mein Kind mein anderes Kind schlägt, dann rufe ich ihn zu ihm und dann stelle ich eine Frage. Weißt du, dass keiner meiner Kinder schlagen darf? Er sagt, ja, du hast jetzt mein Kind geschlagen. Obwohl die beiden meinen sind. Funktioniert nicht. Ist unabhängig davon. Du hast jetzt mein Kind geschlagen und ich verteidige meine Kinder. In diesem Moment, du bist jetzt nicht mehr mein Kind. Du handelst jetzt. Ist er mein Kind oder nicht? Der andere, der geschlagen hat. Aber du handelst jetzt wie mein Feind. Das sagt jetzt Jakobus. Er sagt nicht, dass wir in diesem Moment Feinde Gottes werden und dann, wenn wir Buße tun, dann wieder sind wir Kinder Gottes. Nein, wir sind noch immer noch Kinder Gottes. Aber wir handeln wie seine Feinde. Genauso wie in dieser Situation. Wenn du mein Kind geschlagen hast, dann muss ich mein Kind verteidigen und ich muss dich, du bist mein Feind, weil nur meine Freunde schlagen meine Kinder nicht, oder? Wer schlägt meine Kinder? Wer kann erlauben, meine Kinder zu schlagen? Sie zu erlauben zu schlagen, wer? Nur diejenigen, die mich nicht lieben, richtig. Und du hast jetzt mein Kind, aber der ist doch mein Bruder. Noch schlimmer! Wir haben eine Geschichte in der Bibel, wo ein Bruder anderen Bruder geschlagen hat, ja? Zu Feind Gottes, indem er sich gegen den auflehnt, der seinen geliebten Sohn für ihn gerichtet und getötet hat. Freundschaft mit der Welt, das bedeutet, mit den Werten dieser Welt zu leben, so zu denken, wie diese Welt denkt, dass das anstreben, was diese Welt will, und das lieben, was die Welt liebt. Übrigens, das griechische Wort für Welt ist Kosmos. Die Frauen, ich weiß nicht, ich glaube manche Männer auch, das Wort Kosmetik. Kennt ihr das Wort Kosmetik? Wieso haben die diese Sachen, Cremen und keine Ahnung was, man, da gibt es noch Kosmetik genannt. Das heißt, wenn eine Frau morgens ins Spiegel guckt, dann sieht a Kosmos, also Unordnung. Und da muss sie in Ordnung bringen, was nicht in Ordnung ist. Und dafür haben sie Kosmetik. Ordnung. Ordnung für deine Unordnung, damit dein Gesicht in Ordnung bringen kann. So ganz einfach, ja? Die Griechen sind ganz einfache Menschen. Kosmetik. Kosmos heißt Ordnung. Das heißt, wenn ich Freund dieser Welt bin, das heißt, dass ich lebe nach Ordnung von dieser Welt, wie diese Welt existiert. Wir werden, ich glaube mal, heute schaffen wir nicht Seminar, vielleicht morgen anstatt Predigt machen wir weiter. Oder? Das können wir oder nicht? Das ist schon so was. Ich sehe keinen Unterschied zwischen Predigt und Seminar halten. Wo ist das Unterschied? Aber ich sehe schon, dass ihr eine Pause braucht. Und dringend. Ich habe 3 Minuten noch Zeit. Nochmal, in dieser Position wird das Kind Gottes zum Feind Gottes, indem er sich gegen den auflehnt, der seinen geliebten Sohn für ihn gerichtet und getötet hat. Freundschaft mit der Welt, das bedeutet, mit Werten dieser Welt zu leben. Nächster Absatz. Die Welt sagt, wenn du einen guten Beruf erlernst, einen guten Job bekommst, wenn du einen tollen Mann, eine tolle Frau findest, wenn du gehorsame Kinder hast, wenn du ein schönes Haus baust und schickes Auto kaufst, wenn du genug Geld haben wirst, wenn du dich richtig ernährst und ausruhst, dann wirst du wirklich glücklich. Die Bibel aber sagt, dass unabhängig davon, ob ich das bekomme oder nicht, werde ich nur dann hundertprozentig glücklich, wenn ich Gott fürchte bzw. liebe und seine Gebote halte, steht in Prediger 12, 13. Das ist alles für den Menschen oder das macht den Menschen aus. Liebe Gott und befolge seine Gebote. Und dann wirst du glücklich. Johannes 14, 15, 21, 23, 24 haben wir gestern schon kurz angesprochen. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote oder befolgt meine Gebote. Wer mich nicht liebt, er hält meine Gebote nicht. Ganz einfach. Ganz einfach. Alles, was wir oben erwähnt haben, ist an sich nicht schlecht. Wenn aber etwas davon zum Sinn meines Lebens wird, wenn etwas davon mich so in seinem Bann ziehen wird, dass ich mir ohne dieses oder jenes mein Leben nicht mehr vorstellen kann, wenn der Wunsch, etwas davon zu bekommen, meine Beziehung mit dem Herrn beeinträchtigt, dann werde ich an dieser Stelle mit der Welt Freundschaft pflegen, beziehungsweise nach der Ordnung dieser Welt als Feind Gottes leben. So, ich habe jetzt 1 Minute und dann gehen wir jetzt nicht weiter. Ich erzähle mal eine Geschichte, nicht über eine Ehe, wie man ein Kind Gottes zu Feind Gottes wird oder handeln kann wie Feind Gottes. So ein Pastor, also die Pastoren, nicht nur gute Sachen werden, die sind auch Leute. Stellt mal vor, die Pastoren haben gleiche Blut und Fleisch wie er, ein gleiches Herz und kämpfen gegen gleiche Sünden. Die haben nur Verantwortung ein bisschen mehr, aber sonst. Von denen wird mehr gefragt im Himmel. Aber ansonsten sind genau gleiche begnadigte Sünder. So, ein Pastor kommt, möchte Öl wechseln. Dann sieht er eine Werbung, das ist eine wahre Geschichte, hat er selbst erzählt, sieht er Werbung. Wenn du bei uns fünfmal wechselst, also viermal wechselst, fünftmal kostenlos in den USA, in Amerika. Er kommt dahin, wechselt, bekommt Stempel, wechselt nochmal, nächstes Jahr noch ein Stempel, nächstes Jahr noch ein Stempel. Und dann hat er alles gesammelt, jetzt kommt er fünftes Mal Öl zu wechseln. Gleiche Firma, ist alles gleich und sagt, ja, ich habe es schon viermal gewechselt, jetzt kostenlos. Und da sitzt ein Mitarbeiter, sagt, nein. Warum nein? Und sagt, ja, das Problem ist, Inhaber hat sich gewechselt in dieser Zeit. Und jetzige Inhaber oder Geschäftsführer, der akzeptiert diese Karten nicht, der führt dieses Programm nicht weit. Was heißt, das führt nicht weit? Das heißt, dass sie heute zahlen sollen, wenn sie bei uns Öl wechseln müssen. Ich habe extra bei euch viermal gewechselt. Das ist doch euer Zettel. Ja. Dann wechselt mir bitte fünfte Mal umsonst. Nein. Warum nicht? Ich habe schon nicht Ihnen erzählt, weil neuen, aber akzeptiert dieses Programm nicht und führt nicht weiter. Wo ist dieser Inhaber? Ich möchte mit ihm reden. Kein Problem. Ich rufe jetzt ihn und dann geht er weg. Und in diesem Moment bekommt dieser Pastor einen Gedanke. Wenn Inhaber jetzt kommt, kannst du ihm Evangelium erzählen? In diesem Zustand, in deinem Zustand. Da bekommt so einen Gedanke. Dann wartet er, bis Inhaber gekommen ist und sagt, was wollen Sie von uns? Inhaber fragt, welche Probleme haben Sie? Er sagt, ich habe kein Problem. Können Sie mir Öl wechseln? Ich zahle dafür. Er sagt, kein Problem. Dafür müssen Sie mich nicht rufen. Entschuldigung. Wenn du mit deiner Frau streitest, in diesem Moment, halt, kannst du jetzt dein Evangelium deinen Nachbarn erzählen in diesem Zustand? Nein, dann hast du schon verloren. Dann hast du schon verloren. Ich glaube, mal können wir jetzt eine Pause anlegen und nach der Pause werden wir dieses Thema weiter behandeln. Seid ihr einverstanden? Wie lange, weiß ich nicht. Halbe Stunde Pause. Dann müsst ihr ganz richtig euch auftanken und frische Luft schnappen, damit wir noch weiter, eineinhalb Stunden oder so, weiß ich nicht, noch schaffen. Ja? Okay.